Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die achte Abendvorlesung trägt den Titel Ein Licht zum rechten Verstand der Heiligen Schrift. Wäre die Heilige Schrift wirklich ein so dunkles Buch, dass man den Sinn aller derjenigen Schriftstellen, in welchen Artikel des christlichen Glaubens gegründet sind, nicht mit Sicherheit erkennen könnte, müsste man daher eingestehen, dass ohne eine andere Autorität man nicht entscheiden könnte, welche etwa von zwei oder mehreren Auslegungen von Schriftstellen die einzige richtig sei. Dann könnte die Schrift nicht Gottes Wort sein. Denn was wäre das für eine Offenbarung, die uns gerade über ihren wesentlichen Inhalt in dunkler Unwissenheit ließe? Insbesondere haben die alten jüdischen Schriftgelehrten des Mittelalters erklärt, der buchstäbliche Sinn wäre ja offenbar, aber es gäbe einen geheimen Schriftsinn von der allerhöchsten Wichtigkeit. Den könne man nicht erforschen, dazu bedürfe es einer Kabbala. Sie sagten, sowohl in dem ersten als in dem letzten Vers des hebräischen Textes käme der Buchstabe Aleph je sechsmal vor. Ein gewöhnlicher Mann könne nicht wissen, warum das so sei, aber die Kabbala gebe darüber Aufschluss. Es sei damit offenbart, dass die Welt 6000 Jahre stehen werde. Es ist das ja ganz lächerlich. Aber in der Christenheit selbst, im Papsttum, wird gelehrt, die Schrift sei so dunkel, dass man kaum einen Spruch der Heiligen Schrift verstehen oder doch, dass man sehr viele wichtige Lehren der christlichen Religion aus der Schrift nicht beweisen könne. Es sei dazu die Tradition schlechterdings nötig. Es ist aber eine große Blindheit. Denen gilt das Wort von Paulus. Ist nun das Evangelium verdeckt, so ist es denen, die verloren werden, verdeckt. Mit Recht sagt Luther in der Auslegung des 37. Psalms, es ist auf Erden kein klarer Buch geschrieben, denn die Heilige Schrift, die ist gegen alle anderen Bücher, gleich wie die Sonne gegen alle Lichter. Sie reden solch Ding nur darum, dass sie uns aus der Schrift führen und sich selbst zu Meistern über uns erheben, dass wir ihrem Traumpredigten glauben sollen. Es ist eine greuliche, große Schmach und Laster wider die Heilige Schrift und alle Christenheit, so man sagt, dass die Heilige Schrift finster sei und nicht so klar, dass sie jedermann möge verstehen, seinen Glauben zu lehren und zu beweisen. Und in seiner Schrift an die Ratsherren aller Städte Deutschlands, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen, schreibt Luther Folgendes. Die Sophisten haben gesagt, die Schrift sei finster, haben gemeint, Gottes Wort sei von Art so finster und rede so seltsam. Aber sie sehen nicht, dass aller Mangel liegt an den Sprachen, sonst wäre nichts Leichteres je gerät, denn Gottes Wort, so wie wir Sprachen verstunden. Ein Türke muss mir wohl finster reden, welchen doch ein türkisch Kind von 7 Jahren wohl vernimmt, dieweil ich die Sprache nicht kenne. Luther hat vollkommen recht. Die Heilige Schrift ist nicht nur ebenso klar wie die klarste menschliche Schrift, sondern sie ist noch viel klarer, denn sie ist gesetzt vom Heiligen Geist, dem Schöpfer der Sprachen. Daher ist es rein unmöglich, wenn man bei den Worten der Schrift bleibt, einen Irrtum oder gar einen Widerschrift aus der Schrift zu beweisen. Deshalb heißt es ja in jenem köstlichen Abendmahlsliede: Herr Jesu Christ, du hast bereit. Dein Wort steht wie ein Mauerfest, welches sich niemand verkehren lässt, er sei so klug er wolle. Aber obgleich der historisch-grammatische Sinn der Schrift von einem, der nur die Sprache versteht, wohl erschlossen werden kann, so kann doch kein Mensch, sei er nun ein noch so großer Sprachgelehrter, ein noch so berühmter Philologe, ein noch so scharfsinniger Logiker, die Heilige Schrift zu seiner Seligkeit ohne den Heiligen Geist verstehen. Daher sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, Vers 14: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, denn es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Und in 1. Korinther 1, Vers 23: Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Damit aber ein Mensch die heilsame Erkenntnis der Schrift bekommt, ist vor allen Dingen nötig, die rechte Kenntnis vom Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums. Wo diese Erkenntnis ist, da wird die ganze Schrift lichte. Wo sie nicht ist, diese Erkenntnis, da bleibt die Heilige Schrift ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch. Ehe wir nun zur vierten These fortschreiten, hören wir noch ein paar Zitate aus Luther. Wenn man die Predigten unerfahrener Prediger hört, so kann man vielleicht nicht sagen, sie haben das Gesetz verkehrt oder das Evangelium verkehrt. Und doch muss man oft sagen, dass Gesetz und Evangelium ineinander geflossen ist. Dass Gesetz und Evangelium recht zu scheiden die höchste Theologenkunst sei, bezeugt Luther in seiner Predigt vom Unterschied. Die Kunst ist gemein. Bald ist es geredet, wie das Gesetz ein ander Wort und Lehre sei, denn das Evangelium. Aber Praxis zu unterscheiden und die Kunst ins Werk zu setzen, ist Mühe und Arbeit. Hieronymus hat auch viel davon geschrieben, aber wie ein Blinder von der Farbe. Luther hatte den größten Respekt vor den Gelehrten. Er sagte auch zu Erasmus: Du bist ein teurer Mann, weil er die Sprachen wieder aufgebracht hatte. Aber einen Doktor der Heiligen Schrift nannte er ihn nicht. Warum nicht? Weil er diese Kunst nicht verstand. Und wenn einer bei der größten Begabung 50 Jahre lang sich vorbereiten würde auf das heilige Predigtamt und er hätte den Heiligen Geist nicht empfangen, so würde er doch Gesetz und Evangelium nicht recht unterscheiden. Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Auf beiden Seiten kann man den Seelen Untergang bereiten und sich schwer versündigen an den armen Christen. Zu Galater 2, Vers 14 sagt Luther: Welcher das Evangelium vom Gesetz wohl zu unterscheiden weiß, der danke unserem Herrgott und mag einen Theologum wohl bestehen. Ich habe es zwar in meinen Anfechtungen sowohl noch nicht gewusst, als mir wohl vonnöten gewesen wäre. Ein einfacher Prediger kann ein ausgezeichneter Theologe sein, und ein anderer, der alle orientalischen Sprachen und wer weiß was alles studiert hat, verdient vielleicht den Namen noch nicht. Es kommt darauf an, ob Gott ihn dazu gemacht hat oder nicht. Du, der du sprichst, du gehst aber doch zu weit. Du bist noch blind. Du würdest, wenn du es erfahren hättest, gestehen, dass diese Kunst gar schwer ist. Thesis Nummer 4: Die rechte Erkenntnis von dem Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums ist nicht nur ein herrliches Licht zum rechten Verstand der ganzen Heiligen Schrift, sondern ohne jene Erkenntnis ist und bleibt auch dieselbe ein fest verschlossenes Buch. Wenn wir die Heilige Schrift durchblättern und wir wissen noch nicht den Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums, So scheint es uns, als ob eine ganze Menge Widersprüche in der Schrift seien. Ja, als ob die ganze Schrift aus lauter Widersprüchen zusammengesetzt sei. Mehr noch als der türkische Koran. Bald spricht sie einen selig, bald verdammt sie einen. Als der reiche Jüngling den Herrn fragte, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Da antwortet ihm der Herr, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Als der Kerkermeister zu Philippi an Paulus und Silas ganz dieselbe Frage richtet, da wird ihm geantwortet, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Einmal lesen wir in Habakuk 2,4: Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Johannes spricht in 1. Johannes 3, Vers 7: Wer recht tut, der ist gerecht. Und der Apostel Paulus entgegnet: Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie an Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist. Einmal steht in der Schrift, Gott wolle die Sünder nicht. Das andere Mal, wer immer den Namen des Herrn anrufen werde, der werde selig. Einmal ruft Paulus aus, Gottes Zorn vom Himmel wird geoffenbaret über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen. Und der 5. Psalm sagt, du bist nicht ein Gott, dem gottlos Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibet nicht vor dir. Petrus aber spricht, setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Einmal heißt es, dass Gottes Zorn über der ganzen Welt liege. Und dann heißt es wieder, also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Noch eine merkwürdige Stelle ist 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. Da sagt der Apostel erst, weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und dann setzt er hinzu, und solche sind eurer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Muss da nicht denjenigen, der nichts weiß von dem Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium, eine wahre Finsternis umgeben, wenn er das alles liest? Muss er nicht denken, was? Das soll Gottes Wort sein, ein Buch mit solchen Widersprüchen. Dann steht es auch nicht so, als ob im Alten Testament ein zorniger, im Neuen Testament ein gnädiger Gott offenbart würde. Als ob man im Alten Testament durch sein Tun und im Neuen Testament durch den Glauben selig würde. Sondern wir finden beides sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Aber sobald wir den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium kennen, dann geht die Sonne über der Schrift auf. Dann finden wir die allerschönste Harmonie in der Schrift. Wir sehen, dass das Gesetz nicht deswegen offenbart ist, als ob wir durch dasselbe gerecht werden könnten, sondern dass wir unsere Ohnmacht kennenlernen, dass wir sehen, was für schwache Menschen wir sind. Dann werden wir merken, was das Evangelium für eine süße Botschaft ist, was für eine herrliche Lehre es ist. Dann nehmen wir das Evangelium mit 1000 Freuden auf. Die Wichtigkeit der Erkenntnis dieses Unterschieds lehrt auch die Kirchengeschichte. Das Verderben in der Kirche trat ein mit der Vermischung von Gesetz und Evangelium. Lesen wir die Schriften der Kirchenväter, so merken wir bald, dass der Jammer seinen Grund darin hat, Sie wussten Gesetz und Evangelium nicht recht zu scheiden. Wohl finden wir bis zum 6. Jahrhundert noch herrliche Zeugnisse. Aber dann merken wir auch, dass dieses Licht verlöscht, dass dieser Unterschied immer mehr vergessen wird. Das sehen wir auch aus dem mönchischen Leben, welches nun immer mehr Ansehen erlangte. Was der Herr jenem reichen Jüngling sagte, hielten sie wohl gar für nötig zur Seligkeit. Gehen wir dann vollends weiter in die Zeit der Herrschaft des Papsttums, so ist da die Kenntnis dieses Unterschieds gänzlich erloschen. Und damit tritt eine wahrhaft höllische Finsternis ein, dass bares Heidentum und Götzendienst in der Kirche Eingang fanden. Und wie ging es unserem lieben Luther? Er hatte zuerst schön wohl viel Erkenntnis, verglichen mit der damaligen Finsternis. Aber Gesetz und Evangelium wusste er nicht zu scheiden. Wie hat er sich abgequält und abgemartert? Er hat sich kasteit, hat gefastet, dass er sich beinahe den Tod dadurch zugezogen hätte. Das schwerste Wort, das schrecklichste war ihm, dass im Evangelium die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart wird. Oh, dachte er, ist das eine elende Sache. Das Gesetz fordert Erfüllung von einem, und nun soll man auch noch durch das Evangelium gerechtfertigt werden. Ja, er sagt selbst, er habe manchmal gotteslästerliche Gedanken gehabt. Dann auf einmal ging ihm das Licht auf, von was für einer Gerechtigkeit im Evangelium die Rede sei. Von dieser Zeit an, sagt er, habe er die ganze Schrift durchlaufen und habe angefangen, sich klar zu werden darüber. Hier ist Gesetz und da Evangelium. In jedem Buch habe er nachgelesen und so wäre es ihm überall klar geworden. Und in dem Augenblick, als Luther diesen Unterschied kennenlernte, wurde er zum Reformator geboren. Das war auch die Ursache, warum er einen so ungeheuren Erfolg hatte mit seinem Auftreten. Damit erlöste er das arme Volk aus seiner Not, in die es getrieben worden war, durch die Gesetzespredigt seiner Priester. Erkennen aber auch Sie hier selbst, wie wichtig dies eigentlich dann für Sie ist, wenn Sie nun Seelsorger sein werden. Wenn jemand zu Ihnen kommt und er ist in Angst und Not, so ist die Ursache immer. Das Gesetz hat bei diesem Menschen gewirkt. Und er denkt nicht daran, dass er durch das Evangelium selig werden kann. Daran denkt er nicht und klagt, ach, ich bin ein armer Sünder, der die Hölle verdient hat. Und so weiter. Da sagen sie ihm, freilich bist du ein verlorener, verdammter Mensch. Aber jene Stelle in der Schrift ist Gesetz. Nun gibt es aber doch noch eine andere Lehre. Das Gesetz hat sein Werk an dir verrichtet. Durch das Gesetz soll Erkenntnis der Sünde kommen. Nun verlasse Sinai und komm nach Golgatha. Siehe dort deinen Heiland für dich sterben und bluten. Ja, werden sie ins Amt kommen, dann werden sie erst erkennen, von was für einer hohen Bedeutung und Wichtigkeit der Unterschied des Gesetzes und Evangeliums ist und wie sie die Erkenntnis dieses Unterschieds ganz allein tüchtig macht zur Führung des Amtes, das die Welt selig machen soll. Das Allerwichtigste bleibt natürlich, dass Sie selbst diesen Unterschied an sich erfahren haben. Ich meine nicht die, welche noch nie Angst gehabt haben über ihre Sünden, die meinen, sie seien ja in christlichen Familien aufgewachsen und daher rechtgläubig, sondern diejenigen, welche Sorgen tragen um ihre Seligkeit. Bald werden sie meinen, sie seien Gotteskinder. Bald werden sie meinen, ihre Sünden seien ihnen nicht vergeben. Wollen sie dann den rechten Frieden haben, so kann das nur geschehen, durch die Erkenntnis des Unterschieds von Gesetz und Evangelium. In der Apologie der Augsburgischen Konfession heißt es: Denn Christi Wohltat und den großen Schatz des Evangeliums, welchen Paulus so hochhebt, recht zu erkennen, müssen wir je auf einen Teil Gottes Verheißung und angebotene Gnade, auf dem anderen Teil das Gesetz so weit voneinander scheiden als Himmel und Erde. Gottes Wort kann uns noch so tröstlich das Evangelium predigen, wenn wir nicht wissen, dass in Gottes Wort auch das Gesetz ist, dem wir entflohen sind, dass wir verlorene, verdammte Sünder sind und das Evangelium erfasst haben, so werden wir den Frieden nicht erlangen können. Kommen wir an eine trostreiche Stelle, so denken wir: Ja, ich habe doch Vergebung der Sünden. Und dann kommen wir an eine andere Stelle und werden uns wieder für verloren halten, wenn wir den Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums nicht kennen. In der Konkordienformel Epitome steht: Wir glauben, lehren und bekennen, dass der Unterschied des Gesetzes und Evangeliums als ein besonder herrlich Licht mit großem Fleiß in der Kirche zu erhalten, dadurch das Wort Gottes nach der Vermahnung St. Pauli recht geteilt wird. Dasselbe wird wiederholt in der Declaratio des 5. Artikels. Nachdem der Unterschied des Gesetzes und Evangeliums ein besonder herrlich Licht ist, welches dazu dient, dass Gottes Wort recht geteilt und der heiligen Propheten und Apostelschriften eigentlich erklärt und verstanden, ist mit besonderem Fleiß über demselben zu halten, damit diese zwei Lehren nicht miteinander vermischt oder aus dem Evangelium ein Gesetz gemacht, dadurch der Verdienst Christi verdunkelt und die betrübten Gewissen ihres Trostes beraubet, den sie sonst in dem heiligen Evangelium haben, wenn dasselbige lauter und rein gepredigt und sich in ihren höchsten und schwersten Anfechtungen weder den Schrecken des Gesetzes aufhalten können. Werden diese beide Lehren nicht geschieden, so wird das Evangelium verfinstert und Christi Verdienst verdunkelt. Denn wenn ich mich fürchte vor dem Drohen des Gesetzes, so habe ich Christus vergessen. Denn Christus sagt mir: Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Wer mühselig ist und beladen, der komme nur, so wird er Ruhe finden für seine Seele. Das wird der Prediger nur recht verkünden, wenn er einen unauslöschlichen Eindruck bekommen hat von dem Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums. Nur der kann sich auch getrost auf das Sterbebett legen. Mag der Teufel ihm einflüstern, was er wolle, so sagt er zum Teufel: Du hast ganzes Recht, aber ich habe noch eine andere Lehre, die sagt mir etwas ganz anderes. Und ich bin froh, dass mich das Gesetz so zugerichtet hat, denn nun schmeckt mir das Evangelium desto besser. Am Schluss des 5. Artikels der Konkordienformel heißt es: Auf dass beide Lehre, des Gesetzes und Evangeliums, nicht ineinander gemengt und vermischt und der einen zugeschrieben werde, was der anderen zugehöret. Dadurch dann leichtlich der Verdienst und die Guttaten Christi verdunkelt und das Evangelium wiederum zu einer Gesetzeslehre macht, wie im Papsttum geschehen, und also die Christen des rechten Trostes beraubet, den sie im Evangelium wieder das Schrecken des Gesetzes haben, und dem Papsttum wiederum die Tür in der Kirchen Gottes aufgetan werde. So muss mit allem Fleiß der wahre, eigentliche Unterschied zwischen dem Gesetz und Evangelium getrieben und erhalten. Und was zur Konfusion führt, das ist, dadurch die beiden Lehren, Gesetz und Evangelium, verwirret und in eine Lehre gemenget, Ursach geben möchte, fleißig verhütet zu werden. In dieser großen Gefahr stehen wir auch. Man lese die Schriften derer, die die Allerbesten sein wollen. Sie sind deswegen so scharf, weil sie Gesetz und Evangelium miteinander vermischen, sodass die Leute auf dem Sterbebette dem Zweifel unterworfen sind. Wie mancher wird denken: Ich will sehen, ob mich Gott annehmen wird. Aber wer so ungewiss stirbt, stirbt nicht selig. Und wer ist daran schuld in vielen Fällen? Der Prediger. Er darf auch nicht sagen, das Gesetz sei aufgehoben. Denn das ist nicht wahr. Das Gesetz bleibt stehen. Das Gesetz wird nicht aufgehoben. Aber wir haben eine andere Botschaft. Gott sagt nicht, durch das Gesetz kommt Gerechtigkeit, sondern durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, im Römerbrief heißt es: Dem, der an den glaubet, der die Gottlosen gerecht macht, wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Also gerade wenn ich einsehe, ich bin ein Gottloser, dann bin ich auf dem rechten Wege, auf dem Weg zur Seligkeit. Luther schreibt zu Galater 3, Vers 19: Wo man das Evangelium nicht ganz eigentlich und klärlich vom Gesetze scheidet, ist's nicht möglich, dass man die christliche Lehre sollte unverfälscht erhalten können. Wiederum, wo man ihn aber recht und gewiss hat, so weiß man fein und richtig, was da sei die rechte Weise, wie und wodurch man vor Gott gerecht werden soll. Ist dies Licht und Erkenntnis vorhanden, kann man dann leichtlich den Glauben von den Werken scheiden. Christus von Mose, das Evangelium vom Gesetz Moses und allen anderen weltlichen Gesetzen, Rechten und Ordnungen. Chemnitz schreibt Folgendes: Weil Paulus ausdrücklich sagt, dass ohne das Gesetz in dem Evangelium die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, geoffenbaret wird. Darum ist die Hauptsache in dieser Frage, in der Frage von der Rechtfertigung, dass der wahre und klare Unterschied des Gesetzes und Evangeliums festgesetzt und mit Fleiß innegehalten werde. Und welches andere Licht hat die so dichte Finsternis des päpstlichen Reiches vertrieben, als gerade dies, dass man den wahren Unterschied des Gesetzes und Evangeliums gezeigt hat? Kein anderes Licht hat die Finsternis des Papsttums vertrieben, als gerade dieses, dass der Unterschied des Gesetzes und Evangeliums hervortrat. Mächtige Kaiser unternahmen das Werk, große Konzilien wollten versuchen zu reformieren. Und was haben sie ausgerichtet? Nichts. Es wurde immer nur schlimmer. Woher kommt es nun, dass der armselige Mönch es hinausführte? Ohne Zweifel daher, dass er diesen Leuchter wieder in die heilige Stätte setzte. Er hätte noch so evangelisch predigen können. Die Christen wären nicht getröstet worden. Denn wenn sie dann das Gesetz gefunden hätten, so hätten sie gedacht: Ja, da habe ich mich doch geirrt. Ich muss doch die Gebote Gottes halten, wenn ich zum Leben eingehen will. Das fehlt denn auch den meisten. Huss hat das Evangelium vortrefflich gepredigt, aber er zeigte nicht den rechten Unterschied des Gesetzes und Evangeliums. Darum hatte sein Werk auch keinen rechten Bestand. Darum möge Gott, der uns dieses Licht angezündet hat, uns dieses Licht bewahren. Dabei denke ich vornehmlich an Sie. Wir Alten liegen bald in den Gräbern. Zu unserer Zeit hat das Licht wieder angefangen zu scheinen. Sorgen Sie dafür, dass dieses Licht nicht wieder verlösche. Und wenn Sie denken, in ein paar Stunden habe ich das ja gefasst, dann sind Sie auf dem falschen Wege. Wenn dieses Licht nicht ängstlich bewahrt wird, dann ist es bald verloschen. So finden wir dies Licht nur noch brennen in den frühesten Schriften der Kirchenväter. Aber dann kommen andere Kirchenlehrer, in deren Schriften man nichts Gewisses mehr findet. Darum fand das Papsttum nachher so schnellen Eingang. Dieselbe Gefahr droht aber auch uns. Die Hauptstelle aus der Schrift für unsere Thesis ist Römer 10, die Verse 2 bis 4. Ich gebe Ihnen das Zeugnis, dass Sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Was meint hier also der Apostel mit dem Unverstand? Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Das ist der Unverstand. Sie dachten, sie müssten für das Gesetz eifern, denn das sei ja ganz gewiss Gottes Gesetz. Wie könne man davon abgehen? Hätten sie auf Pauli Predigt gemerkt, so hätten sie bald erkannt. Der lässt das Gesetz stehen. Dann wären sie nicht zu Feinden des Evangeliums geworden. Und die schreckliche Finsternis, die sie umnachtete, wäre zergangen.